ARD.
Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit dem Archäologen Gabriel Zuchtriegel. Gabriel Zuchtriegel ist seit 2021 Generaldirektor des Archäologischen Parks von Pompeji. Pompeji, in der Nähe von Neapel gelegen, ist ja bekanntlich im Jahre 79 beim verheerenden Vulkanausbruch des Vesuvs in wenigen Stunden völlig verschüttet worden. Die Menschen hatten kaum eine Chance zu entkommen und so ist diese Stadt wie in einer Zeitkapsel erhalten geblieben. Ja, Gabriel Zuchtriegel, der Herr über diese Ausgrabungsstätte zu sein, ist das der Traumjob eines jeden Archäologen?
Herr und Diener natürlich, weil es eine Riesenverantwortung ist. Es ist sicherlich ein Traumjob, vielleicht aber einen, den ich mir nie erträumt hätte, weil es wirklich was ganz Besonderes ist, natürlich auch für Italien, dieses nationale Kleinod, UNESCO, Weltkulturerbestätte. Und dort relativ jung zu dieser großen Verantwortung zu kommen, ist natürlich schon was Besonderes. Und was mir aber auch viele schlaflose Nächte bereitet, denn es ist ja nicht so einfach, diese riesige Stätte mit ihren ganzen Schätzen zu bewahren. Und da arbeiten wir also viel dran.
Da würde ich gerne am Schluss unseres Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Zunächst würde ich gerne zwei Takte zu Ihrer Biografie sagen. Sie sagen, Sie sind relativ jung in dieses Amt gekommen. Sie sind 1982 in Baden-Württemberg geboren, haben viele Jahre dann auch in Italien Ausgrabungen durchgeführt und sich einen Namen gemacht. Und außerdem sind Sie ja Autor und haben gerade wieder ein Buch geschrieben. Pompejis letzter Sommer lautet der Titel, erschienen bei Propylen. Darin beschreibt Schreiben Sie den Alltag dieser untergegangenen römischen Stadt, Arm und Reich, Herren und Sklaven, Handwerker, Prostituierte und hohe Magistrate wohnten relativ dicht gedrängt beieinander. Ja, man kann so viel ablesen anhand dieser Ausgrabungsstätte. Wie einzigartig ist das?
Das ist wirklich für uns eine Stätte, die nochmal einen ganz anderen Blick auf die römische Antike freigibt und auf eine Zeit, die uns ja extrem stark geprägt hat. Das Christentum, aber auch Ideen wie Demokratie, auch wenn es natürlich damals ganz anders lief, aus unserer Sicht extrem korrupt, aber trotzdem, es wurde gewählt, Philosophie, Wissenschaft, Kunst.
Ja, wir stehen auf den Schultern der Antike, in der eben auch schon jede Menge Wissen zusammengetragen wurde und tatsächlich verdanken wir einem Mann namens Plinius die Beschreibung dieses verheerenden Vulkanausbruchs. Auch das ist ziemlich einmalig und hat sehr viel für das Verständnis, wie der Untergang Pompejis und seiner Nachbarorte ablief, beigetragen. Plinius, genannt Plinius der Jüngere, hat als 18-Jähriger den Vulkanausbruch aus 25 Kilometer Entfernung miterlebt. Die Familie hielt sich in Misenum auf, das schräg gegenüber von Pompeji am Ausgang des Golfs von Neapel liegt. Und auch dort in Misenum gab es heftige Erdbeben, die dem Vulkanausbruch vorausgingen und damit auch einhergingen. In panischer Angst, so beschreibt es Plinius, flüchteten die Menschen aus ihren Häusern. Und weiter heißt es dann wie folgt.
Die fassungslose Menge schloss sich uns an und drängte und stieß uns in endlosem Zuge vorwärts. Sobald wir die Häuser hinter uns hatten, machten wir Halt. Ein neues Schauspiel erwartete uns mit seinen Schrecken. Gegenüber, auf der anderen Seite der Meeresbucht, öffnete sich eine schreckliche, schwarze Wolke, zerrissen durch plötzliche Feuerausbrüche, die kreuz und quer hervorschossen. Sie loderten in länglichen Feuergarben auf, Blitzen gleich, doch größer. Wenig später senkte sich die Wolke herab auf die Erde und bedeckte das Meer. Sie umgab Capri, entzog die Insel unseren Blicken und verbarg das Vorgebirge von Misenum. Da regnete es Asche, wenn auch noch nicht sehr viel. Ich wandte mich um. Eine dichte Qualmwolke, die wie ein reißender Strom über die Erde dahinschoss, folgte uns drohend. »Wir wollen ausbrechen«, rief ich, »solange wir noch etwas sehen, damit wir nicht auf der Straße in der Finsternis von der Menschenmasse ringsum zertrampelt werden.« Wir hatten uns kaum niedergesetzt, da umhüllte uns bereits die Nacht. Nicht eine mondlose oder von Wolken verdunkelte Nacht, sondern die Finsternis eines geschlossenen, lichtlosen Raumes. Man hörte das Heulen der Frauen, das Gewimmer der Kinder, die Schreie der Männer. Aus Angst vor dem Tod riefen manche nach dem Tod. Viele hoben die Hände zu den Göttern. Groß war die Zahl derer, die glaubten, es gebe keine Götter mehr. Und über der Welt sei die letzte, die ewige Nacht hereingebrochen.
So die beeindruckende Beschreibung von Plinius dem Jüngeren. Interessant ist, finde ich, dass die Menschen in ihrer Not die Frage nach den Göttern gestellt haben. Sie rufen sie an oder zweifeln an deren Existenz. Ja, woran glaubten die Menschen damals, beziehungsweise woran glaubten sie nicht mehr? Das ist auch ein wichtiges Thema im neuen Buch von Gabriel Zuchtriegel, Pompejis letzter Sommer, als die Götter die Welt verließen, so der vollständige Titel. Inwieweit, Gabriel Zuchtriegel, waren die alten römischen Götter Jupiter, Mars und Diana und wie sie alle hießen, schon damals im Jahre 79 auf dem absteigenden Ast sozusagen? Denn zugleich machte ja auch in der Zeit schon eine neue Religion von sich reden, nämlich das Christentum.
Die Frage, ja, was erzählt uns Pompeji denn über diesen Moment, als es schon losgeht, das Christentum verbreitet sich langsam, wird dann nach einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten sogar Staatsreligion, verdrängt die alten polytheistischen Religionen, also wo es viele Götter und Göttinnen vor allem auch gab, die so in der Natur wohnten, in Flüssen, Bäumen, Quellen, Bergen. Und es entsteht was ganz Neues. Und interessanterweise wurde Pompeji nie aus diesem Blickwinkel gesehen. Es ist ja total interessant zu gucken, wo fehlt es? Was sind die Ängste und die Obsessionen und die unerfüllten Erwartungen, Hoffnungen dieser Gesellschaft, die sich für sowas radikal Neues öffnet? Das Christentum war ja für die Römer im Grunde eine komplette Spinnerei. Das haben die auch so gesagt, und zwar asozial für sie. Leute, die sich der bestehenden Ordnung nicht unterordnen und die deswegen auch verfolgt wurden.
War denn das Christentum damals noch eine jüdische Sekte in erster Linie? Denn dem Ausbruch des Vesuv vorausgegangen war ja 7 Jahre vorher die Zerstörung Jerusalems durch Titus. Titus, der dann wenige Monate vor dem Ausbruch auch Kaiser wurde, seinem Vater Vespasian nachgefolgt ist. Und Titus war ja verantwortlich oder war der Heerführer im jüdischen Krieg. Und ist ziemlich brutal vorgegangen gegen das jüdische Volk, gegen diesen Aufstand, und Jerusalem wurde zerstört. Es gibt ja noch den Titusbogen in Rom selbst, wo das auch
mit der Menorah, ja.
Ja, wo das dargestellt wird. Heißt das, dass da auch dadurch dann auch das Christentum dann nochmal im Mittelmeerraum sich weiter verbreitet hat, auch in Pompeji dann?
Na, also wir sehen die römische Kaiserzeit oft als so eine Zeit des Friedens und der Ruhe, und irgendwie da sind die Christen und die verbreiten sich so langsam, gründen ihre Gemeinden. Und natürlich stimmt das auf einer gewissen Ebene, aber auf einer anderen Ebene ist es auch eine Zeit voll von Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung, ganz brutal, wie da gegen Menschen vorgegangen wird. Und das sehen wir sowohl auf Reichsebene. Also der jüdische Krieg, das ist ein Aufstand, bricht 66 nach Christus auf, wird brutal niedergeschlagen bei Belagerung Jerusalems 70 nach Christus. In derselben Zeit entsteht übrigens das älteste der 4 Evangelien, das Markus-Evangelium im Neuen Testament. Und ja, täglich bis zu 500 Leute, die aus der Stadt entweichen, um Nahrung zu suchen, werden von den Römern gefangen genommen und gekreuzigt, sodass am Ende kein Holz mehr für die Kreuze und kein Platz mehr für die Kreuze da ist, wie ein Historiker schreibt. Und es werden unheimlich viele Leute umgebracht, sterben in diesem Krieg. Und unheimlich viele werden versklavt, Frauen, Mädchen, jungen Männer, die dann den Markt überschwemmen sozusagen, diesen Sklaven-Ausbeutermarkt, und auch nach Pompeji kommen. Also in Pompeji finden wir Namen aus dieser Gegend, wie zum Beispiel Martha, was ja kein lateinischer Name ist, die vermutlich als Sklavin dorthin gekommen ist. Und auf der anderen Seite sehen wir eben Pompeji auf einer ganz lokalen Ebene, wo wir wirklich die Details dieser Gesellschaft sehen, und sehen auch da, bis zu einem Drittel der Bevölkerung lebt in Sklaverei. Natürlich manche in relativ komfortabler Situation, aber trotzdem Besitz anderer, völlig abhängig von der Willkür ihrer Besitzer. auch wenn sie irgendwie Sekretäre sind, ja, und genug zu essen, anziehen, rausgehen können, sich frei bewegen, vielleicht auch mal in die Thermen gehen und so. Und dann gibt es aber ganz viele, die wirklich geschunden werden in Bäckereien, in Mühlen, da die Steine drehen müssen, eingesperrt sind an Ketten, Brandmarken. Ja, also dieser Aspekt der Antike, der oft so ein bisschen hinten runterfällt, weil wir aus dem 18. Jahrhundert Wiederentdeckung Pompejis, Wiederentdeckung der Antike, Geburt der Archäologie als moderner Wissenschaft, da war es einfach ganz wichtig, so ein positives Gegenbild auch zur eigenen Zeit ein bisschen zu entwickeln. Freiheit, ja, sexuelle, erotische Freiheit, anderes Verhältnis zum eigenen Körper. Damals trugen Männer Perücken und so. Also da waren diese Bilder aus der Antike mit viel nackter Haut, das war irgendwie ein tolles Gegenmodell. Und was da nicht so reinpasste, war natürlich zum Beispiel die Sklaverei, die Korruption, die Unterdrückung.
Ja, lassen Sie mich da mal einhaken, weil Sie verbinden jetzt Sklaverei und Ausbreitung des Christentums. Wenn ich das so richtig raushöre, da besteht da ein Zusammenhang.
Naja, natürlich wissen wir sehr wenig über die Sklaven. Die konnten ja nichts groß aufschreiben und hinterlassen. Was ich schon auffällig finde, ist, dass es oft so Gruppenübertritte gibt im frühen Christentum. Also es gibt auch viele Frauen, die da mitwirken. Der erste Christ Europas ist eine Frau namens Lydia, die mit ihrem ganzen Haushalt dann übertritt. Und diese Tatsache...
Eine Römerin.
Eine Frau, die in Nordgriechenland lebt, also im Römischen Reich damals. Und es scheint so zu sein, dass irgendwie dieses Gemeinschaftliche eine Rolle spielte. Mit ihrem ganzen Hausstand, heißt natürlich mit ihren ganzen Sklavinnen und Sklaven, dass da irgendwie versucht wurde, aus dieser angstbesetzten und gewaltvollen Beziehung, die Herren und Herrinnen hatten ja ständig Angst vor ihren eigenen Sklaven. Die träumten davon, das wissen wir aus antiken Traumbüchern, die Sklaven, die abhauen. Die Sklaven, die gewalttätig werden gegen ihre Besitzer, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Und da passieren ganz grausame Dinge.
Es gab ja auch den Spartakusaufstand.
Ja, etwa 150 Jahre vorher, ganz schrecklich geendet, 6000 Kreuzigungen an der Via Appia. Also da reagierte dann der römische Staat natürlich auf brutalstmögliche Weise, weil das als höchst gefährdend wahrgenommen wurde für die gesamte Ordnung. Genauso wenige Jahre vor der Zerstörung Pompejis wird in Rom der Stadtpräfekt von einem Sklaven ermordet. Man weiß, wer es ist. Also man weiß, wer der Mörder ist, einer seiner Sklaven. Trotzdem wird der gesamte Sklavenhaushalt, 400 Frauen, Kinder, Männer, hingerichtet, weil einfach ein altes Gesetz das vorsah. Kollektivstrafe, ja. Das kann nicht sein, dass niemand was geahnt hat, dass niemand was gewusst hat. Also alle müssen über die Klinge springen. Das war so, weil die Herren einfach eine Riesenangst hatten. Und diese Angst muss man mitdenken in der Gesellschaft. Die ist von Angst verseucht und von dieser institutionalisierten Gewalt. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle bei der Aufnahme von einer erstmal völlig verrückt erscheinenden neuen religiösen Strömung. Die Rede ist von Christen.
Warum verrückt?
Na, weil die sagen, wir sind eigentlich alle Sklaven. Ja. Im Neuen Testament Übersetzungen liest man oft Diener, Knechte des Herrn oder so. Da steht im Original Douloi, also das heißt wirklich Sklaven auf Griechisch. Und auf der anderen Seite sind wir alle frei. Wir sind alle frei, sagt Paulus von Tarsus, im Herrn, in Christus. Und das war für die Römer... Für uns hört sich das an, ja, da können wir vielleicht gar nicht mehr so viel mit anfangen. Aber für die Römer war das natürlich wie ein Angriff, ein Frontalangriff auf ihre ganze Wirtschafts- und Sozialordnung. Und für viele war es aber vielleicht dann auch doch eine Perspektive. Die sagten, ja, vielleicht kommen wir dann auch aus dieser Angst mal raus. Wenn wir alle Schwestern und Brüder sind, dann hört das vielleicht mal auf, dass wir ständig Angst haben müssen. Die Sklaven, dass sie ungerechterweise bestraft werden. Das war ja auch so, Niesen, ungefragtes Sprechen, Husten in Gegenwart der Besitzer konnte zu Stockschlägen führen. Ja, das muss man sich eben
also auch... Also ein hartes Regiment. Sie beschreiben in Ihrem Buch, um da nochmal konkret zu werden, Sie beschreiben in Ihrem Buch ja unter anderem eine Bäckerei, wo auch Sklaven gearbeitet haben und unter heftigsten Bedingungen. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
Es ist eine schwere Arbeit. In der Antike war es noch viel schwerer, weil in die Bäckerei immer auch eine Mühle war. Also da wurde gemahlen, das Korn frisch, damit es sich gut erhielt. Und dieses Malen, das geschah mit so sandurförmigen Mühlsteinen aus Vulkangestein, sehr schwer. Die wurden von einem Esel und einem Sklaven stundenlang, tagelang, nächtelang im Kreis gedreht. Oben wird das Korn reingeschüttet, rieselt unten als Mehl wieder raus. Und diese Arbeit, das weiß man, das war sehr anstrengend. Die Leute hatten kaum lange Lebenserwartung. Und von daher hatten die auch keine Hoffnung irgendwie auf Freilassung oder ein besseres Los und versuchten natürlich, wenn sie konnten, abzuhauen und wurden deshalb wirklich eingesperrt. Also es gibt Sklaven, die frei herumlaufen sozusagen. Da weiß man manchmal auch gar nicht, ist das jetzt ein Sklave oder ein freier Mensch. Und dann gibt's, das führt dann auch wieder zu gewissen Problemen, wo gesetzlich eingeschritten wird. Aber es gab eben auch sehr viele Sklaven, die wirklich wie Gefangene gehalten wurden an Ketten. Es wurden auch in Pompeji so eine Fußfesseln gefunden, ganz beklemmend. Oder eben in dieser Bäckerei, die vergittert war und wo die Leute tatsächlich wie in einem Gefängnis gehaust haben, ohne viel Licht, ohne feucht, ganz wirklich prekäre Bedingungen.
Auf der anderen Seite die Herren, die hohen Magistrate. Wir haben ja in Pompeji auch diese Villen, die man ausgegraben hat. Jeder, der da schon mal da war, ist sehr beeindruckt auch von diesen vielen Wandmalereien. Also wie luxuriös lebte da diese Oberschicht?
Sehr, sehr, sehr luxuriös. Und das kann man in Pompeji sehen. Das ist teilweise fast grotesk, wenn man sieht, wie direkt neben der Tür zu einem ganz kleinen Apartment, einer Mietswohnung mit vielleicht 20 Quadratmetern, wo eine ganze Familie lebte, dann sich ein Riesenportal auftut und allein der Garten sich über 400 Quadratmeter erstreckt. Und jetzt könnte man denken, na, die hatten doch jedes Interesse daran, dass alles so blieb, wie es war. Auf der einen Seite war das natürlich auch so. Und auf der anderen Seite merkt man aber auch da, und da geht es im Buch auch drum, anhand einer ganz neuen, völlig überraschenden Entdeckung, eine große Wandmalerei mit einem Ritual des Dionysos, des Weingottes. Und da kann man ganz viel ablesen. Da merkt man, da macht sich auch eine gewisse Leere und Beklemmung breit und eine Suche auch nach neuen Antworten. Man ist jetzt irgendwie Herr der Welt, der damals bekannten Welt. Das Imperium besteht, es besteht fort. Man kann sich exotische Speisen liefern lassen. In Pompeji finden wir also Dinge aus wirklich aller Herren Länder, sogar aus Indien kommt eine kleine Statuette nach Pompeji, aus Britannien, Sklavinnen, die wir dann durch DNA nachweisen können. Aber auf der anderen Seite fragt man sich, ja und jetzt? Was ist der Sinn dahinter? Wofür? Wofür leben wir? Wir können hier fröhlich Bankette feiern, uns auch mit Wein vielleicht den Abend versüßen, aber was ist dahinter?
Und gibt es denn Indizien dafür, dass die Römer den Glauben an ihre alten Götter, also Jupiter, Juno, Merkur und wie sie alle heißen, Diana, die Jagdgöttin, dann sie erwähnten den Gott des Weines mit dem griechischen Namen Dionysos. Gibt es denn Anhaltspunkte, dass die römische Oberschicht jetzt auch nicht mehr an die Götter geglaubt haben, an ihn, den Götterhimmel sozusagen, dass der verblasst?
Nicht nur Hinweise, sondern das ist wirklich die große Frage der damaligen Zeit, glaube ich. Natürlich hängt es sehr davon ab, was wir unter Glauben uns denken. Das ist ja auch irgendwie ein christlicher Begriff, wenn auch ursprünglich ganz anders gemeint. Pistein heißt eigentlich Vertrauen, was dann oft als Glauben übersetzt wird. Aber ja, ich glaube, die vertrauten nicht mehr so richtig darauf. Und das sieht man sowohl in der Literatur, Lucrez zum Beispiel, über die Natur. Ja, die Götter gibt es, aber die haben nichts mit uns zu tun. Die leben in einer ganz fernen Sphäre. Also was wir eigentlich brauchen, um die Welt zu verstehen, sind Naturgesetze. Wir sehen es aber auch in der Kunst und natürlich auch im Verhalten, in den täglichen Ritualen. Also manche, die leben fröhlich weiter, diese alten Rituale, wie zum Beispiel die Hauskulte, das sieht man in Pompeji, da wird eifrig geopfert am Hausaltar. Aber dieses ganze System der Göttinnen und Götter, das scheint den Leuten nicht mehr das zu geben, was sie spirituell brauchen. Es tut sich also eine gewisse spirituelle Lücke, eine Art Obdachlosigkeit auf, die, finde ich, ganz deutlich aus der Kunst und aus der Alltagswelt dieser Zeit spricht und die extrem wichtig ist, um zu verstehen, warum hat das Christentum überhaupt eine Chance. Wir können das eigentlich nicht verstehen, wenn wir nicht diese Art von spiritueller Obdachlosigkeit und Suche nicht mit in den Blick nehmen. Es reicht nicht zu gucken, ja, wo gründen die da ihre Gemeinden. Man muss auch verstehen, warum lassen es die Römer überhaupt zu, dass die sind ja das wichtigste, das größte Imperium der damaligen Zeit. Warum lassen die es zu, dass so eine eigentlich nicht ins System passende Bewegung überhaupt Fuß fasst?
Ja, neben dem Christentum, was sich zunehmend dann etabliert, gab es da noch andere Kulte. Sie nennen ja auch in Ihrem Buch den Isis-Kult. Das Römische Reich reichte ja bis zum Nil, also von Britannien bis runter nach Ägypten. Religiöse Vorstellungen aus allen Teilen des Reiches verbreiteten sich, unter anderem diese ägyptische Gottheit, eine Muttergottheit, Isis. Wie verbreitet war dieser Kult in Pompeji? Was für die Anhaltspunkte hat man da?
Extrem wichtig. Also Isis war vielleicht die beliebteste Göttin, kann man fast sagen, in Pompeji. Und man kann generell sagen, dass all das, was neu ist, schon oft so ein bisschen in die Richtung Christentum geht. Also Isis zum Beispiel ist natürlich eine Göttin, die aus dem ägyptischen Götterhimmel kommt, dann überall im Mittelmeer Aufnahme findet, die in so ein polytheistisches System auch passt auf eine Art. Also ihr Bruder Osiris und so, ihr Horus, ihr Kind und so.
Man kennt es vielleicht aus der Zauberflöte.
Genau, von Mozart. Die auch sehr von Pompeji inspiriert. Mozart hat Pompeji besucht als 14-Jähriger auf Konzertreise in Neapel. Und Isis auf der anderen Seite aber eine Universalgöttin. Und darin kommt sie dem christlichen Gott schon nahe. Sie ist die Göttin der Wiederauferstehung, des Totenreiches, aber auch des Lebens. Sie hat den Schlüssel des Lebens in der Hand. Und sie verlangt völlige Hingabe, Initiation, einen spirituellen Weg. Und von daher, ja, das Kapitel im Buch heißt Isis Mutter Unser. Und es gibt da so ein Gebet an sie, was überliefert ist.
So ein bisschen wie die Marienverehrung dann im Christentum.
Ja, oder Vater unser, Mutter unser. Also das war ja alles noch ein bisschen offen. Und es geht aber in eine ähnliche Richtung. Also weg von diesem System der Naturgottheiten hin zu was Universalem. Die großen Mütter, die große Mutter, der große Vater.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über den Alltag sprechen, wofür Pompeji auch bekannt ist. Wenn man mal in Neapel war, im Archäologischen Museum, dann gibt es eine Abteilung über Erotika, sage ich mal. Und daran ist abzulesen, wie sexuell freizügig es in Pompeji zuging. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Es wimmelte von Bordellen und viele Graffiti sind ganz offen, sehr offen. Und ja, man muss manches in Anführungszeichen schreiben.
Absolut, absolut. Und ich habe auch einen Warnhinweis im Buch eingebaut. Also wer das nicht lesen möchte, weil es wirklich teilweise sehr heftig ist, kann die entsprechenden Absätze überspringen, die auch interessanterweise vor bis nicht allzu langer Zeit nie ins Deutsche übersetzt wurden, weil das einfach so eine krasse, deftige Sprache ist. Vulgär, richtig obszön. Und ja, das war auf der einen Seite natürlich für die Entdecker Pompejis erstmal spannend, weil, oh, da kann man ja ganz anders mit umgehen, mit Sexualität, auch Homosexualität. Das war ja im 18. Jahrhundert ganz schwierig. Und insofern wird Pompeji zu einem positiven Gegenmodell. Und dann aber plötzlich merkt man, oh, das geht aber doch ein bisschen zu weit, ja, natürlich die Prostitution, das ist ja auch eine ganz brutale Ausbeutung von den Prostituierten, die oft Sklavinnen waren, manche auch Sklaven, es gab auch männliche Prostituierte. Und dann kommt so eine Statue in Herkulaneum zum Vorschein, Pan, der Sex mit einer Ziege hat. Also da hat man dann doch geschluckt und gesagt, okay, das, was so ein bisschen zu weit geht, das schließen wir besser weg. Und es entstand dieses berüchtigte Geheimkabinett in Neapel.
Was das, über Jahre dann auch nur
was
für
nur
Experten
mit Spezialgenehmigung zugänglich war.
Zugänglich war, genau. Ja. Oder beziehungsweise dann gab es eine Zeit nur für Erwachsene.
Jetzt doch. Können alle rein und hat auch irgendwie dadurch seine Brisanz ein bisschen eingebüßt. Aber es ist wirklich interessant.
Es ist interessant, wann diese Ausgrabungsgeschichte auch begonnen hat. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, eine Zeit, wo man die Antike sehr verehrt hat. Und besonders einflussreich waren hier die Schriften des Kunsthistorikers Johann Joachim Winckelmann. Winkelmann, den wir als Mitteldeutscher Rundfunk natürlich hochhalten, weil er aus der Altmark kommt und in Dresden lange Zeit gewirkt hat. Und ihn hat es dann nach Rom verschlagen und hatte einen ungeheuren Aufstieg und schreibt über Pompeji und sorgt dadurch mit dafür, dass immer mehr Besucher natürlich nach Pompeji kamen. Und einer davon war Goethe, der im Jahre 1786 es nach Italien getrieben hat und ein Jahr später dann auch Pompeji besucht hat. Hören wir da mal rein, was er später darüber geschrieben hat.
Neapel, Sonntag, den 11. März 1787. Mit Tischbein fuhr ich nach Pompeji. Der Ort setzt jedermann wegen seiner Enge und Kleinheit in Verwunderung. Schmale Straßen, kleine Häuser ohne Fenster, aus den Höfen und offenen Galerien die Zimmer nur durch die Türen erleuchtet. Selbst öffentliche Werke, die Bank am Tor, der Tempel, sodann auch eine Villa in der Nähe, mehr Modell- und Puppenschrank als Gebäude. Diese Zimmer, Gänge und Galerien aber aufs Heiterste gemalt, die Wandflächen einförmig, in der Mitte ein ausführliches Gemälde, jetzt meist ausgebrochen, an Kanten und Enden leichte und geschmackvolle Arabesken, aus welchen sich auch wohl niedliche Kinder- und Nymphengestalten entwickeln, wenn an einer anderen Stelle aus mächtigen Blumengewinden wilde und zahme Tiere hervordringen. Und so deutet der jetzige, ganz wüste Zustand einer erst durch Stein und Aschenregen bedeckten, dann aber durch die aufgrabenden, geplünderten Stadt auf eine Kunst- und Bilderlust eines ganzen Volkes, von der jetzo der eifrigste Liebhaber weder Begriff noch Gefühl noch Bedürfnis hat.
Ja, was hören wir da raus? Auf der einen Seite die Faszination natürlich für die antike Zivilisation. Auf der anderen Seite ist Goethe ein bisschen enttäuscht, was da schon alles verloren gegangen ist und geplündert wurde.
Er stellt fest, ganz richtig, dass natürlich damals die Mittel für die Erhaltung überhaupt noch nicht vorhanden war. Es gab ja noch gar keine richtige Archäologie im modernen Sinne. Es gab keine Restaurierungswissenschaft. Und das hat er genau beobachtet. Und das ist heute immer noch natürlich das große Problem von Pompeji, wo auch unsere Ressourcen hauptsächlich reingehen. Die Erhaltung dieses einmaligen Ortes. Und da arbeiten wir also mit modernen Technologien. Digital, künstliche Intelligenz, wo es uns helfen kann, Drohnen, Überflüge und um eben genau zu verstehen, was passiert eigentlich in einem Ort, der bisher aus über 13.000 Räumen besteht. Also zwei Drittel der Stadt sind ausgegraben seit 1748 und das sind etwa 13.000 Räume mit Putz an der Wand und Malereien und jeder erzählt eine einzigartige Geschichte und das alles zu bewahren, nicht nur die Highlights, das ist wirklich die große Herausforderung, die er schon erkannt hat.
Ja, und Sie müssen ja auch jetzt mit einem Wahnsinnsbesucherstrom umgehen. Ich habe mal gelesen, 15.000 bis 20.000 Besucher pro Tag. Dann werden ja noch Ausgrabungen auch durchgeführt. Aber Sie schreiben, der Drang, wissenschaftlich Neues zu erfahren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Notwendigkeit, das auch zu bewahren, diesen einzigartigen historischen Ort zu bewahren und zu erhalten, das müssen Sie unter einen Hut bringen, beziehungsweise muss man sich da auch mal entscheiden, was wichtiger ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also Pompeji ist jetzt mal überspitzt gesagt für einen sehr ambitionierten Archäologen wie ein Schnapsladen für einen Alkoholiker. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, dass eben diese Freude am Entdecken, es ist ja was Tolles, dass die nicht die Überhand nimmt und man nicht mehr ausgräbt, als was man dann nachhaltig bewahren kann. Und deswegen haben wir in letzter Zeit in Pompeji einige Entscheidungen getroffen als Team, das sich damit auseinandersetzt und haben jetzt die Ausgrabungen hauptsächlich auf das Umland von Pompeji verlegt. Auch in Pompeji wird noch teilweise ausgegraben, aber wirklich sehr, sehr vorsichtig, nur da, wo es auch restauratorisch und konservatorisch gerechtfertigt ist.
Man beginnt, wenn man diesen einzigartigen Ort besichtigt und in ihm lebt, sozusagen wie Sie, beginnt man nochmal ganz neu über den Lauf der Zeiten nachzudenken. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Vergangenheit und Gegenwart würden da ganz merkwürdig miteinander verschwimmen. Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
man muss bis zum Ende des Buches lesen. Und da kommt dann eben dieses Nachdenken darüber, was ist eigentlich Pompeji für uns? Warum stecken wir da so viel Energie und Geld und Zeit rein, um das zu erforschen und zu bewahren? Und was sind wir von Pompeji? Was sagt das uns? Was spricht das in uns an? Und da ist natürlich erstmal zu bedenken, dass wir nur das von Pompeji kennen, was wir auch sehen wollen, was wir beschützen, was wir bewahren, was wir aufzeichnen bei den Ausgrabungen. In der Vergangenheit wurden da teils ganz andere Entscheidungen getroffen, zum Beispiel die Knochenfunde. Die Opfer des Vesuvausbruchs wurden bis vor nicht allzu langer Zeit entweder weggeschmissen oder nicht richtig konserviert. Und da steckt natürlich unheimlich viel Information drin, aber es passt halt nicht so in dieses Bild Archäologie als Kunstgeschichte und Materialwissenschaft so als, Und das ist einfach ein Beispiel dafür, dass Pompeji im Grunde wir sind, dass Pompeji ganz elementar davon abhängt, was wir da machen und was wir bewahren und was wir dokumentieren. Und auf der anderen Seite sind wir auch ein bisschen Pompeji, weil natürlich ganz viele Themen, die da aufkommen, irgendwie ganz aktuell wieder erscheinen. Wir leben ja auch in einer Zeit einer großen Transformation, technologisch, Globalisierung. Wir sind so vernetzt wie nie. Künstliche Intelligenz, was macht das mit uns? Und die Frage, was macht das mit uns auch, sage ich jetzt mal, auf spiritueller Ebene? Spirituell jetzt im weitesten Sinn. Einfach, was ist mit der Gerechtigkeit zwischen uns? Können wir miteinander umgehen in einer Weise, dass wir den Planeten nicht ausbeuten? Und das sind Fragen, die natürlich in ganz anderer Weise, aber mit ähnlicher Dringlichkeit sich schon vor 2000 Jahren gestellt haben und die zu ganz einschneidenden Umbrüchen geführt haben. Aber das Tolle daran, es ging irgendwie weiter, es ging trotzdem weiter. Es war Pompejis letzter Sommer. In dem letzten Sommer liegt auch schon so ein bisschen das Ende der Antike in der Luft, die natürlich noch Jahrhunderte weitergeht. Das Römische Reich zerfällt, das Christentum wird so eine Art Leitstern, der es möglich macht, von einer gemeinsamen europäischen Geschichte überhaupt noch zu sprechen. Latein überlebt als Kirchensprache. Also Umbrüche entstehen, aber es gibt auch ein Weitermachen und einen Neuanfang.
Pompeji, ein magischer Spiegel, ein magischer Ort, ein Ort, durch den man ins Grübeln kommt über den Lauf der Zeiten. Ganz herzlichen Dank, Gabriel Zuchtriegel, für das Gespräch.
Danke euch.
Und alles Gute für Sie mit Ihrer Arbeit, für den Erhalt dieser einzigartigen Ausgrabungsstätte und für Ihr Buch. Pompejis letzter Sommer, als die Götter die Welt verließen, lautet der Titel des neuen Buches von Gabriel Zuchtriegel, erschienen im Propylen Verlag. Wir haben drüber gesprochen, eine spannende Sache für alle, die sich für Geschichte und Archäologie interessieren. Mein Name ist Stefan Nölke, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.
Danke.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto I. die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Vielleicht kam Mendelssohn an dieser Häuserecke die Idee zum eigenen Konservatorium.
Ich möchte Leute ausbilden, wo ich weiß, das sind dann die, die später vielleicht als Instrumentalisten mal bei mir im Gewandhaus spielen.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in der ARD Audiothek.